ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hey, ich bin Alisa Jung. Hier geht es jede Woche um aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine. In dieser Folge blicken wir gemeinsam mit dem Militärexperten Gustav Gressel auf drei Regionen, die für den Kriegsverlauf entscheidend sind. Das zum einen Pokrowsk. Die Stadt in der Region Donetsk ist wegen ihrer Lage strategisch enorm wichtig für die Ukraine. Putins Truppen rücken immer weiter auf sie vor. Außerdem schauen wir auf neue Entwicklungen bei der ukrainischen Offensive in der russischen Region Kursk und darauf, was es mit Berichten über Vorstöße in Belgorod auf sich hat. Was nützt der Ukraine denn eigentlich gerade ihre Offensive auf Kursk, auf die Region, wenn gleichzeitig es so scheint, als würden die Kräfte für die Verteidigung der Region um Pokrowsk fehlen? Was bringt das?
Das ist in der Tat eine gute Frage, die wird in der Ukraine auch heftig diskutiert. Aber der Ursprung der Kursk-Offensive hat politische Hintergründe, weniger militärische. Wir haben ja im November amerikanische Präsidentschaftswahl, wo sich maßgeblich entscheiden wird, wie die amerikanische Unterstützung für die Ukraine weitergeht. Selbst wenn Harris gewinnt, sagen viele Amerikaner, sagten auch den Ukrainern, dass das gegenwärtige Hilfspaket das letzte große sein wird, dass spätere amerikanische Militärhilfe schwieriger zu organisieren sein wird, weil der Kongress wahrscheinlich gespalten ist, weil die Ukraine ein schwieriges Wahlkampfthema ist und man solle sich auf härtere Zeiten einrichten. Wir sehen in Europa, Frankreich hat keine Regierung. Wir sehen Deutschland, das seine Militärhilfe für nächstes Jahr halbiert und danach ganz auslaufen lässt. Also alles schwierige Bedingungen für die Ukraine, und unter all dem hängt sozusagen für Kiew das Damoklesschwert, noch von Trump in irgendwelche Friedensverhandlungen zu russischen Bedingungen gezwungen zu werden. Und da kommt der Hintergrund der Kursk-Offensive her, wenn die Ukraine mit den wenigen Mitteln, die sie hat, ein politisches Faustpfand gegenüber Russland generieren will, damit mögliche Verhandlungen nicht Kapitulationsverhandlungen werden, dann kann die Ukraine dieses Faustpfand nur in Russland selber schaffen, weil die Kräfte, die Mittel und die Munition etwa für ein Zurückschlagen der russischen Armee auf ukrainischem Boden zu gering sind. Und das ist jetzt in Kursk passiert. Das ist natürlich hochriskant aus ukrainischer Sicht. Erstens natürlich die Lage um Pokrowsk, aber auch zweitens, man weiß nicht, wie lang man dieses Territorium dann halten muss, um den politischen Nutzen daraus zu ziehen. November ist noch ein ganzes Stück hin. Und wenn der schlimmste Fall eintritt und Donald Trump Präsident wird, dann wird er ja erst im Jänner angelobt. Und bis er seine Verhandlungsideen umsetzt, kann auch noch weitere Zeit vergehen, weil dann wird mal die Regierung angelobt, ausgesucht. Und dann sind wahrscheinlich innenpolitische Themenschritte die ersten Dinge, die man treiben wird. Und das ist natürlich aus der ukrainischen Sicht das Hauptproblem, auf längere Sicht dieses Territorium zu halten. Das kann durchaus schwierig werden. Vor allen Dingen sollten weitere Militärhilfen geringer werden und man die Munition dann auch zwischen Nord und Ost aufteilen müssen.
Auch der User Eduard Kuhn fragt sich, was genau könnte Syrsky noch planen? Die Lage im Donbass ist kritisch und wichtige Reserven werden zurzeit für Kursk eingesetzt oder anderswo. Was plant er noch?
Naja, es sind nicht die ganzen Heeresreserven ausgeschöpft. Also an dieser Offensive in Kursk haben drei luftmobile Brigaden und vier mechanisierte Brigaden teilgenommen und dann noch Spezialkräfte, Artillerie, Pioniere etc. Das ist also nicht die ganze Heeresreserve, da gibt es noch weitere Reserve. Aber qualitativ muss man schon sagen, dass da von den Brigaden, die zurzeit nicht aktiv an der Front verwendet werden, doch die mobilsten und die schlagkräftigsten eingesetzt worden sind. Die kann man natürlich da wieder rauslösen, wenn die Aufgaben einfacher werden, wenn es um das statische Halten dieses Gebietes um Kurs geht und sie dann wieder in den Donbass werfen. Nur dann sind sie bis dahin natürlich auch schon zu einem gewissen Grad erschöpft. Also das Problem liegt weniger im quantitativen Einsatz von Kräften, sondern an deren Qualität. Das zweite Problem ist natürlich, dass wenn wir schon von weiteren Brigaden sprechen, sich um Pokrowsk etwas wieder zeigt, was leider schon das ganze Jahr ein Problem der Ukrainer war, nämlich dass sie durch die Mobilmachung sind sie eine Riesenarmee geworden, eine viel größere Armee als bis zur Vollinvasion irgendein ukrainischer Streitkräfteplaner geplant hat. Und für diese Riesenarmee gibt es zu wenig qualifizierte Offiziere, zu wenig Stabsoffiziere, zu wenig Führungskader, die wirklich erfahren sind. Und das Problem wiederum, es werden neue Brigaden geschaffen, um die alten abzulösen. Das Problem ist, solange man weitermacht, die Streitkräfte zu vergrößern, hat man immer das Problem, dass man nicht immer geeignete Führungskader haben und viele Geländeverluste, gerade um Pokrovsk, die sind weder durch oder weniger gut durch Munitionsmangel oder durch Kräftemangel zu erklären als durch Koordinierungsfehler. Und Koordinierungsfehler sind Führungssache.
Schauen wir auf Pokrovsk, wo es ja gerade darum geht, wo die russischen Truppen am Vorrücken sind. Das ist ein Ort, der strategisch wichtig ist. Das ist ein Ort, über den die Menschen im ukrainisch gehaltenen Donbass versorgt werden, die Truppe versorgt wird. Ich war selbst an Weihnachten dort, war zum Beispiel dort in einem Krankenhaus, was das einzige ist für den ukrainisch gehaltenen Teil des Donbass, wo zum Beispiel noch werdende Mütter Frühchen auf die Welt bringen können. Also all das ist jetzt bedroht. Und die Frage da eben natürlich auch an Sie, warum ist Pokrovsk und auch die Region strategisch so wichtig für die Ukraine?
Ja, also Donbass in ihren administrativen Grenzen zu erobern, ist Putins Ziel für dieses Jahr. Es war es eigentlich schon für den Frühling, aber die Fortschritte der russischen Armee waren dann geringer, als sich das Putin erhofft hat. Und Pokrovsk ist für den ganzen südlichen Frontbogen eine wichtige logistische Drehscheibe. Es hat gute Eisenbahnanbindungen, gute Straßenanbindungen, da wird Nachschub umgeschlagen, da kommt die Munition, wird hier umverteilt und das natürlich wollen die Russen entweder erreichen oder in günstige Artilleriereichweite bringen, um eben die logistische Infrastruktur dann beschießen zu können, damit die Ukrainer auch in anderen Frontabschnitten Versorgungsprobleme bekommen. Und das ist meiner Ansicht nach die größte Gefahr, die den Ukrainern zurzeit droht. Es ist ja um Pokrovsk gibt es schon sehr lange, sehr dicht und gut ausgebaute Stellungssysteme. Da kann man natürlich die russischen Angreifer im Prinzip sehr lange aufhalten. Das Problem ist nur in dem Moment, wo man wirklich an den letzten Stellungen liegt und die Stadt selber in Artilleriereichweite bekommt, dann kann die russische Armee diese Einbrüche einfacher nach Süden und nach Norden erweitern, weil durch den Wegfall oder durch die Beschädigung von logistischer Infrastruktur im Raum Pokrovsk die Versorgung der ukrainischen Verteidiger in diesen Frontabschnitten schwieriger wird. Und dann gingen der Ukraine schon noch größere Flächenteile aus dem Donetsker Oblast verloren. Und wir haben ja gesehen im letzten Jahr, wie schwierig es ist, verlorenes Gelände wieder zurück zu gewinnen. Das ist dann natürlich bitter.
Wir sehen gerade auf einer Karte auch noch andere Ortschaften, die also in der Nähe von Pokrovsk liegen. Kramatorsk, Sloviansk. Wäre das, was würde das bedeuten für den Kriegsverlauf eben und auch für diese anderen Regionen um Pokrovsk, wenn Pokrovsk tatsächlich fällt?
Ja, Kramatorsk und Sloviansk nehmen dieselbe Funktion wie Pokrovsk im Süden, im Norden und Nordosten wahr. Das sind also gerade Kramatorsk wieder logistische Umschlagplätze, Eisenbahnknotenpunkte. Und es gibt schon eigentlich aus dem Jahre 2014, aus dem damaligen Donbasskrieg, eine und seitdem immer stärker ausgebaute letzte Verteidigungsstellung, eine Festungslinie, die eben von Sloviansk, Kramatorsk bis nach Pokrovsk hinunterreicht. Das sind sehr gute, sehr stark verbunkerte Stellungen dort. Die kann die Ukraine im Grunde gut verteidigen. Auf die kann sie sich immer zurückfallen lassen. Also deshalb die ganzen Leute, die von großen Durchbrüchen an den Dnieper sprechen, das ist hoch unwahrscheinlich. Nur das Problem ist halt, das ist erstens schon die östlichsten Abschnitte des Donetsker Oblastes und das ist halt leider die letzte große Verteidigungslinie im Osten. Und wenn die Russen an der stehen, dann ist natürlich die Lage schon brenzlig, weil jeder Einbruch durch oder in diese Stellung dann natürlich ein viel größeres Risiko birgt als ein Einbruch in vorgelagerte Verteidigungsstellungen, wo man immer auf eine rückwärtige Stellung noch im Notfall zurückfallen kann, wenn alles schief geht. Das geht dann nicht mehr, dann muss in der Verteidigung wirklich alles klappen.
Bevor es gleich mit Gustav Gressel weitergeht, spreche ich mit unserem Reporter Henna Hebestreit. Er berichtet für das ZDF aus der Ukraine und war in Pokrovsk unterwegs. Hat erlebt, wie die Menschen dort mit der Bedrohung durch Putins Truppen umgehen.
Wir waren die Woche dreimal da, Montag, gestern und heute. Und man hat den Eindruck, dass sich die Situation täglich zuspitzt, täglich verändert. Wir haben es am Montag noch relativ normal aussah. Da war das, wie das da in diesen Regionen dann immer ist, werden Flüchtlinge durchgeschleust, auf die Züge verteilt, mit Lebensmitteln versorgt. Man kümmert sich um sie, die ärztliche Versorgung ist noch existent. War es jetzt schon so, dass uns gestern und vor allem heute lange Kolonnen von Flüchtenden entgegengekommen sind, Richtung Westen gefahren sind, mit allen Habseligkeiten, mit Anhängern, mit Kühlschränken, was man so alles in dieser Hektik zusammenpackt und meint, mitnehmen zu müssen. Die Stimmung in der Stadt hat, ich mache das Wort nicht so gern, aber es hat sowas wie so eine Vorapokalypse gehabt. Wir haben eine junge Frau begleitet, die ihre Oma aus all diesen Wirren da rausgeholt hat. Die Dame, weit über 80, hat das erste Mal oder zum zweiten Mal überhaupt ihr Zuhause verlassen in ihren 81 Jahren. Das hat also sehr lange gedauert, bis sie davon überzeugt werden konnte, dass es jetzt noch ganz angebracht sei, zu gehen. Und das Haus hat sie abgeschlossen und ist felsenfest davon überzeugt, dass sie dahin wieder zurückkehren wird. Aber man hat schon den Eindruck, dass das dann nicht mehr viel stehen bleiben wird. Also es ist kann das kaum beschreiben. Man steht da und sieht das alles. Es wirkt wahnsinnig friedlich, aber in der Ferne, und die Ferne ist gar nicht so weit weg, rumst das ordentlich. Sie erzählte, in der vergangenen Nacht gab es heftige Artillerieduelle zwischen Russen und Ukrainern, Angreifern und Verteidigern. Und das rückt Kilometer für Kilometer näher an diese Stadt heran. Und das war gespenstisch.
Gibt es denn die offizielle Ansage, dass der ganze Ort jetzt evakuiert werden muss? Gibt es auch Menschen, die sich weigern oder die bleiben dürfen? Wie ist das?
Also wer rausgehen muss, das sind Familien mit Kindern. Die Order gibt das. Da halten sich nicht alle dran, wie wir Anfang der Woche auch festgestellt haben. Normalerweise sind die Menschen hier sehr auskunftsfreudig, wenn man sie interviewen will. Da war man dann sehr zurückhaltend. Wir haben dann herausbekommen, dass das alles Leute waren, die ihre Kinder noch in der Stadt hatten, die noch nicht wegreisen wollten. Und in der Situation gibt man dann besser wohl keine Interviews. Die Stimmung ist schon so, dass, also wie gesagt, morgen ist der letzte Tag, an dem die Banken offen haben. Das wird dann alles abgestellt und irgendwann sind die Menschen dann dort auf eine sehr rustikale Weise sich selbst überlassen.
Du übernachtest aus Sicherheitsgründen nicht in Pokrovsk, warst da aber jeden Tag zum Drehen, fährst da natürlich weit, bist jetzt in Dnipro, da wo wir dich jetzt gerade zugeschaltet haben und sehen, aber auch Dnipro, also das ganze Land ist ja immer wieder unter Beschuss. Erst vor wenigen Tagen auch wieder ein Hotel getroffen in Kramatorsk. Es wurden zwei Kollegen der Nachrichtenagentur Reuters dabei verletzt, ein Kollege wurde getötet. Gibt es gerade also auch wieder vermehrt Angriffe auf das Hinterland?
Montag und Dienstag waren, was das angeht, sehr schlimme Tage. Da sind über 300 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert worden. Die Luftverteidigung hat einiges abgefangen und da geht man sehr fantasiereiche Wege oder man kann es auch als Verzweiflung kennzeichnen. Wir haben Leute gesehen, die mit diesen großen Maschinengewehren Cruise Missiles vom Himmel geholt haben. Andere haben aus einer geöffneten Tür vom Helikopter auf eine Drohne geschossen. Es gibt auch Bilder von Kamikaze-Drohnen, die angreifende Drohnen, die sich darauf stürzen und die zum Absturz bringen. Also da passiert hier sehr viel. Aber die Raketen, die durchgekommen sind, also hier in Dnipro ist relativ wenig passiert. Es soll wohl auch eine Explosion in der Nähe einer Energieerzeugungsanlage, eines Kraftwerkes gegeben haben. Der Strom ist rationiert. Im Moment scheint hier so ein bisschen Licht noch. Wir sind gestern Abend hier durchgelaufen, da war das abends ab 9 Uhr stockdunkel. Und vor jedem Geschäft steht dann ein Generator und der tuckert und tuckert und tuckert und versorgt dann wenigstens das Geschäft dahinter mit Energie, dass die Kühlschränke nicht abtauen, dass man sich im Dunkeln da auch nicht irgendwie da verletzt, wenn man da durch den Laden läuft. Computersysteme müssen hochgehalten werden und dergleichen. Also das riecht hier wie am Rande eines Moped-Highways. Ja. Also diese Generatoren, das knattert, macht Krach und dampft.
Und bei uns ist wieder für die Analyse Gustav Gressel, Militärexperte. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gerade mal ein bisschen Fragen gesammelt hier bei uns im Stream und lese hier zum Beispiel eine Frage. Da fragt sich ein User, wann ist mit einer kompletten Eroberung des Donbass durch Russland zu rechnen? Also gar nicht die Frage ob, sondern schon konkret die Frage wann.
Das ist schwer absehbar, aber allein die Stellungen, die noch vor den Russen liegen, wenn man die Fortschritte und die Länge der Kämpfe um Bachmut oder Avdiivka heranzieht, dann, und vor allen Dingen Avdiivka, das ja auch gut ausgebaut war, dann würde ich sagen, nicht im nächsten Jahr.
Und müsste man jetzt eben nicht alle Kräfte dorthin schicken, um das zu verteidigen, um den Donbass zu verteidigen?
Ja, wie gesagt, das ist eben die Frage. diese 7 Brigaden allein würden, die jetzt in Kursk sind, würden das Ruder da auch nicht herumwerfen. Und das Problem ist, wie schaut es oder wie realistisch oder für wie realistisch hält man die Möglichkeit der Ukraine über Kursk andere Verhandlungen zu bekommen? Das ist eine politische Frage, das ist weniger eine militärische Frage. Ich habe in den vergangenen Ausgaben schon immer meine Skepsis bekundet, ob Putin überhaupt verhandlungsbereit ist und ob er vor dem Hintergrund eben der politischen Schwäche im Westen und der bankenden Ukraine-Unterstützung überhaupt in irgendeiner Form Verhandlungen haben will. In dem Sinn sehe ich das auch mit großer Sorge. Aber das Problem ist eben, die Ukraine kann, selbst wenn sie diese Kräfte jetzt herumwirft, kein Druckmoment gegen Russland im Osten so aufbauen, keine politischen Druckmittel generieren. Natürlich könnte sie auch mit diesen Kräften effizienter verteidigen oder etwas effizienter verteidigen. Das Problem ist aber, wie gesagt, auch langfristig für die Ukraine, rein die statische Verteidigung ist auch eine riskante Strategie, die eben dann mehr politisch unterstützerische Risiken in sich birgt. Da, ob sich dieses Manöver auszahlt oder nicht, werden wir in einigen Monaten erfahren. Das Problem, wie gesagt, der Ukraine ist, dass die Mittel, um eine maximal letale Verteidigung auszuführen, aus dem Westen leider zu spät, zu wenig, verzögert in zu kleinen Dosen kommen. Und dieses Problem kann man im Grunde militärisch nicht umschiffen. Sie versuchen es jetzt politisch zu umschiffen, aber militärisch kann ich es kaum umschiffen.
Und dann sprechen wir jetzt auch noch einmal über die Region, wo die Ukraine nach eigenen Angaben erfolgreich ist, also diese Gegenoffensive, die sie im russischen Kursk gestartet hat. Also nach eigenen Angaben hat die Ukraine dort viele Ortschaften eingenommen. Dieses Video, was wir jetzt zeigen, das wurde vom ukrainischen Militär veröffentlicht. Es soll zeigen, wie Granaten russische Stellungen im Ort Koronewo in der Region Kursk zerstören. Und dann soll es zeigen, wie russische Soldaten daraufhin flüchten. Und an vielen Orten eben in Kursk wird heftig gekämpft. Wie kommt denn die Ukraine dort ihrer Meinung nach voran, also wirklich in puncto auch Geländegewinne über die Zeit?
An und für sich ganz gut. Die Ukraine hat etwa 1200 Quadratkilometer russisches Territorium unter ihre Kontrolle gebracht. Das ist relativ viel. Das ist mehr, als die russische Armee mit weit mehr Mitteln seit Beginn des Jahres in der Ukraine an Gelände gut gemacht hat. Hauptfaktor da war natürlich, dass die Grenze russischerseits schlecht gesichert war, dass die Minenfelder nicht tief waren, die Soldaten nicht vorbereitet waren, dass vor allen Dingen die Soldaten oder die Einheiten, die dort oben eingesetzt waren, zum Großteil aus neu aufgestellten Einheiten bestanden, aus dem 44. Armeekorps und sonst lokale Basistruppen und FSB-Grenzschutz. Die waren vor allen Dingen, was elektronische Kampfführung, Drohnenkrieg angeht, überhaupt nicht vorbereitet auf das, was da kommt. Die haben keine Kampferfahrung in der Ukraine, die haben sich da komplett ungeschickt angestellt. Und die Ukrainer haben das natürlich sehr geschickt ausgenutzt. Sie haben die Freiräume, die sich geboten haben, schnell für schnelle Vorstöße genutzt. Sie haben Spezialkräfte in den Rücken der Russen geschickt, um die Russen zu verwirren, um irgendwo Fotos zu schießen von Ortschaften, die man zwar nicht unter die Kontrolle gebracht hat, wo man aber in der Ortschaft selber nachweislich aufgetaucht ist. Das hat zur Verwirrung auf der russischen Seite geführt, weil sie nicht genau gewusst haben, wo stehen die Ukrainer, in welcher Stärke. Und so konnten sich die Ukrainer relativ gut konsolidieren und fortschreiten. Das Problem ist natürlich jetzt, wo weitere Kräfte aus dem Donbass heraufverlegt werden, vor allen Dingen aus dem Norden, also aus dem Raum Krimina, wird es natürlich für die Ukrainer auch schwieriger, weil diese Kräfte weit kampferfahrener sind, sich nicht so leicht austricksen lassen und natürlich jetzt in der Quantität mehr werden. Deshalb sind die Gebietsgewinne der Ukraine in den letzten Tagen kleiner geworden. Aber die Ukrainer sind noch am Vormarsch.
Ein User hier bei uns im Stream, Enrico, der fragt sich, erwarten Sie seitens der Ukraine eine ähnliche Aktion, Überraschung wie der Einmarsch in Kursk demnächst an anderer Stelle? Stichwort Belgorod, wir haben es am Anfang der Sendung angesprochen, denn auch dort gibt es intensive Gegenangriffe der Ukraine. Was würden Sie dem User antworten?
Die zwei Stellen, an denen Gefechte gemeldet wurden, sind sehr weit voneinander entfernt. Da würde ich doch davon ausgehen, dass es Ablenkungsangriffe sind, um die neuen Kräfte, die russischerseits jetzt in den Raum verlegt werden, einmal aufzusplittern, um die Russen dazu zu zwingen, die Grenze in breiter Front zu sichern und eine Kräftekonzentration auf russischer Seite möglichst hinauszuzögern. Dass man im Anschluss an dieses Kursker Territorium noch an anderen Stellen über die Grenze schreitet, um da einen zusammenhängenden Korridor zu schaffen, das ist durchaus möglich. Hängt dann natürlich auch ukrainischerseits davon ab, wie gut das Gelände dann auch für die Verteidigung ist. Man sucht sich ja für die dauerhafte Inbesitznahme hier Gelände aus, das dann auch gut verteidigbar ist, damit man dann eben bei der späteren Verteidigung möglichst viele russische Kräfte aufreiben kann, beziehungsweise mit sehr wenig Kräften dieses Gelände möglichst lang halten kann. Da gibt es natürlich nicht allzu viele Stellen, da reden wir vor allen Dingen dort, wo Flüsse, wo Wasserhindernisse das Gelände zerschneiden oder größere Waldlandschaften auch eine gute Verteidigungsmöglichkeit bilden.
Und wenn wir ganz allgemein grundsätzlich auch über die Verteidigung des eigenen Staatsgebiets der Ukraine sprechen, lassen Sie uns über die F-16-Kampfflugzeuge auch sprechen, die Ukraine ja inzwischen in der Nutzung hat. Es gibt heute eben die Meldung und auch die Bestätigung seitens der Ukraine, ein F-16-Kampfjet sei abgestürzt, den Kiew eben vom Westen erhalten hat. Ich habe das auch hier in den Kommentaren häufig gesehen und dazu auch die Frage nach mehr Information. Also was wissen Sie darüber, über diesen Absturz und wie schwer wiegt so ein Verlust, wenn da ein F-16 zerstört ist?
Ich weiß über den Absturz selber auch nichts Genaueres. Ich kann nur mutmaßen. Es wird von einem Absturz, also nicht Abschuss geredet. Das heißt also ohne primäre Feindeinwirkung. Kann natürlich sein, dass zum Beispiel, das passiert bei ukrainischen Kampfflugzeugen öfters, wenn sie Drohnen oder Marschflugkörper aus sehr naher Distanz abschießen. Gerade bei Drohnen ist das Problem, dass man sehr hohe, auf Englisch nennt man das Closing Speed, also wenn der Pilot sozusagen von hinten mit seinem Flugzeug kommt, sehr schnell auf diese Drohne aufschießt und dass dann die zerstörte Drohne, die Trümmer der zerstörten Drohne in den Lufteinlass des Kampfflugzeuges eingesaugt werden und dann das Triebwerk ausschalten. Das wäre eine leider durchaus verbreitete Absturzursache. Das kann natürlich bei F-16 auftreten. Das andere Ursachen können es natürlich auch sein von der rauen Landung. Das ist natürlich im Kriegsbetrieb immer möglich und ist immer Teil der Sache. Das Problem, das die Ukraine hat mit den vorhergehenden Jagdflugzeugen, wäre auch, dass sie im Zuge dieses Krieges schon sehr viel verloren hat. Viele durch Feindeinwirkungen, andere durch Unfälle, die auch passieren, weil man ständig verlegen muss, weil man ständig die Basis wechseln muss, weil man russischen Schlägen ausweichen muss und damit natürlich eine viel höhere Belastung auf das Fluggerät bringt als in Friedenszeiten, weil man eben nicht immer auf geraden Landepisten und auf gut ausgebauten Landepisten landet, sondern auch auf Ausweichlandepisten, auf Straßen, die natürlich dann auch das Fluggerät viel stärker belasten, als wenn ich das im friedensmäßigen Betrieb mit relativ großen Landepisten, wo ich sehr weich aufsetzen kann, mache. In dem Sinn gehören technische Probleme und Abstürze aus Materialermüdung, aus Gründen der Materialermüdung, aus technischen Problemen, aus Unfällen leider auch zum Flugbetrieb. Es werden wahrscheinlich auch noch ein paar abgeschossen werden. Also das ist nur weil das Ding F-16 heißt, heißt das nicht, dass alle anderen Regeln des Luftkrieges hier jetzt für dieses Flugzeug ausgesetzt sind. Und die Ukraine verliert leider nicht nur durch Unfälle, sondern auch durch Abschüsse Flugzeuge, genauso wie sie natürlich auch den Russen laufend Verluste an fliegenden Gerät beibringen. Das ist im Krieg so.
Der ukrainische Außenminister Kuleba, der hatte jetzt die europäische Militärhilfe, die Ukraine eben bekommen soll, als zu schleppend kritisiert. Das ist auch nicht das erste Mal. Er sagte jetzt, es gebe exzessiv lange Zeitabstände zwischen Ankündigung und Lieferung. Und so zum Schluss auch nochmal die Frage zu einer Sache, die auch interessant ist. Eine Meldung, die es diese Woche gab am Dienstag, sagte Präsident Zelensky, die Ukraine habe eben erstmals eine ballistische Rakete aus eigener Produktion erfolgreich getestet. Da die Frage zum Schluss an Sie, wie weit ist die Ukraine da tatsächlich schon gegangen und ist es wirklich absehbar, dass sie in der Zukunft im großen Stile auf eigene Raketen zugreifen könnte?
Bei Marsflugkörpern tut sie das teilweise schon. Da hat sie ja mit der Neptun, also dem Marsflugkörper, der die Moskau versenkt hat, und Varianten dieser Neptun schon einen Flugkörper, der in Serienreife produziert ist. Bei der hier angesprochenen RIM-2 handelt es sich um quasi ein Entwicklungsderivat der Iskander. Die Ukraine war ja zur Zeit der Sowjetunion in die sowjetische Rüstungsmaschinerie integriert und war ein wichtiger Produktionsstandort gerade für ballistische Raketen, in erster Linie allerdings interkontinentale Raketen. Aber da hat man natürlich vom technischen Vorgänger der Iskander auch noch viel Dokumentation. Und dieses Projekt gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Es hat noch nie wirklich viel Geld gefunden und es hat auch immer Probleme gegeben, weil Subkomponenten aus Russland bezogen wurden. Die hat man dann nicht bekommen. Dann hat man sich im Westen umgeschaut, da war man nicht begeistert, so ein Projekt zu unterstützen etc. Das hat sich dann alles wie ein Kaugummi gezogen. Allerdings, es wurde jetzt wahrscheinlich eine Variante, die ohne vorrätige oder wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr vorrätige russische Komponenten auskam. Es gab in der Vergangenheit in diesem Krieg schon der eine oder andere Schlag, speziell auf Luftwaffenbasen in der Krim, als die Ukraine noch keine ATACMS hat, die außerhalb der Reichweite etwa von Toshka-Raketen stattfanden, wo ich denke, dass der frühe Bestand an Testraketen wahrscheinlich verschlossen wurde. Aber das ist schon ein länger im Raum stehendes Projekt und würde natürlich der Ukraine jetzt stark helfen, wenn sie das zur Serienreife entwickeln würde, vor allen Dingen, weil das eine bunkerbrechende Waffe ist. Das heißt, vor allen Dingen Munitionsdepots hätten dann ein unsicheres Leben und davon gibt es auf russischer Seite natürlich noch genug.
Ihr habt es gehört. Pokrowsk ist für die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg entscheidend. Was dort und in anderen ukrainischen und russischen Orten und Regionen passiert, haben wir jede Woche im Blick. Seid live dabei auf YouTube, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Macht's gut!